Also Historiker sollen historisieren, aber nicht Politiker. Könnte man das als Faustformel so zusammenfassen?
Friedrich der Große hat mal gesagt, Diplomatie ohne Waffen ist wie ein Konzert ohne Noten. Beides ist im Grunde genommen, oder das ist im Grunde genommen eigentlich ein Lehrbeispiel, was wir jetzt gerade erleben, dass dieser Satz nicht ganz so falsch ist.
Sie hören den Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und wir unterhalten uns heute mit dem Historiker Andreas Rose, der seinen Forschungsschwerpunkt auf der Geschichte des 19. Jahrhunderts, auf Militärgeschichte und die Geschichte von Imperien richtet. Und das ist eine Adresse, glaube ich, mit der wir uns über den Ukraine-Krieg austauschen können. Guten Morgen, Herr Rose, nach München. Wir wollen uns heute unterhalten über die Russlandpolitik, über den Krieg in der Ukraine. Und wir reden hier ja mit einem Historiker, der seine Forschungsschwerpunkte auf das 19. Jahrhundert gelegt hat, aber auch auf imperiale Außenpolitik. Und das führt mich zu der Frage, Herr Rose, ist das, was wir heute erleben in der Beziehung zwischen Russland und dem Westen, ist das eigentlich ein Kontinuitätsmuster einer expansiven russischen Politik? War Russland immer schon irgendwie auch ein imperialer Staat?
Nun, natürlich, wenn wir uns die Geschichte angucken des russischen Zarenreiches, ich würde sagen, seit dem 18. Jahrhundert, was durchgehend eigentlich im Grunde genommen vom Expansionismus geprägt war, vor allen Dingen an seinen Grenzen, also nicht so wie die europäischen Kolonialmächte sozusagen nach Afrika ausgreifend, sondern Russland hat sich immer an seinen eigenen Grenzen im Grunde genommen ausgedehnt. Und was wir jetzt erleben, ist im Grunde genommen, ja, ich würde sagen, fast das klassische Beispiel eines Imperiums in Auflösung begriffen. Also das Imperium Russlands, also Russland hat sich selbst als Imperium begriffen, ist ja im Grunde genommen mit dem Ende des Kalten Krieges in sich insofern zusammengebrochen, als dass es im Grunde genommen die ganzen Satellitenstaaten und Vasallenstaaten an seinen Grenzen eingebüßt hat. Und das Wesensmerkmal eines Imperiums ist im Grunde anders als ein europäischer Territorialstaat, über keine klaren klassischen Grenzen zu verfügen. Also immer im Grunde genommen immer an seinen Grenzen Satellitenstaaten, Vasallenstaaten zu haben. Und das, was Putin jetzt hier mit der Ukraine macht, ist im Grunde genommen der klassische Versuch, im Grunde genommen dieses Imperium wieder zurückzubekommen. Ja, also das hat er schon 2008 mit Georgien gemacht, auch eine Grenzregion. Dann 2014 natürlich mit dem Ausgreifen auf den Donbass und die Annexion der Krim. Und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung. Mhm. Deshalb auch natürlich die Befürchtung, dass er nach der Ukraine noch andere Ziele im Auge hat.
Ja, also man könnte sagen, es ist ein historischer Revisionismus, der Versuch, ein zurückgezogenes, ein geschrumpftes Imperium wiederherzustellen, wieder auszudehnen. Das könnte man vielleicht. Nun ist ja immer eine Frage, auch eine expansive Strategie muss ja eine Strategie sein. Was verspricht sich Putins Russland von der Fortsetzung oder der Wiederauflage eines solchen expansionistischen Musters?
Ja, das ist natürlich das große Rätsel. Das hat ja auch sehr viele Politiker wie auch Wissenschaftler jetzt überrascht, diese Aktion. Die Frage ist halt, oder viele können sich das nicht erklären, weshalb auch wir jetzt in der Medienlandschaft immer wieder im Grunde genommen das Bild eines Tyrannen oder eines verrückt gewordenen Herrschers im Kreml gezeichnet bekommen, weil wir uns das selbst nicht so erklären können. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also oder mit Sicherheit, dieser Phantomschmerz, den Putin hat, des verlorenen Imperiums, was er ja schon im Grunde genommen eigentlich schon 2005 so ein bisschen skizziert hat. Also bei seinem Auftritt vor der Sicherheitskonferenz in München 2005, da fing das so ein bisschen an, diese Eskalationspolitik oder diese Politik zu sagen, die NATO ist im Grunde genommen, ist die NATO-Osterweiterung stellt eine unmittelbare Bedrohung für Russland dar. Das erweckt ja im Grunde genommen schon den Umkehrschluss, dass seine Anspruchshaltung ist, dass im Grunde genommen Russland über diese Territorien im Grunde genommen zu entscheiden hat und nicht die NATO. Auch dass im Grunde genommen diese einseitige Aufkündigung des NATO-Grundlagenvertrages von 1997, wo man ja ganz klar gesagt hat, dass die NATO im Grunde genommen dass die NATO dort keine Truppen an die Grenzen, beispielsweise an die Grenzen zu Polen stationiert, er selber im Grunde genommen aber für sich das Recht in Anspruch nimmt, jetzt sozusagen mit Truppen in die Ukraine, also auch in Richtung einer in eine Angrenzung an die NATO vorzustoßen, zeigt er auch, dass er selbst für sich im Grunde genommen immer noch diesen Anspruch hat, ein Imperium zu sein und das einfach wieder zu erlangen. Und er selbst im Grunde genommen vor der Geschichte als der, Erneuerer des russischen Imperiums dargestellt oder gelesen werden möchte. Zumal er selbst ja auch immer wieder, historische oder Alexander der Dritte ist im Grunde genommen so sein großes Vorbild. Und auch Alexander der Dritte ist jemand, der versucht hat, im Grunde genommen die Reformpolitik seines Vaters im 19. Jahrhundert wieder rückzukehren und vor allen Dingen autokratisch und mit Waffengewalt zu herrschen. Und im Grunde, und das ist sein großes Vorbild. Und Putin hat hier offensichtlich den Anspruch, als historisch große Persönlichkeit Russlands in die Geschichte einzugehen.
Ja, also dieser Zusammenhang zwischen Innenpolitik und Außenpolitik, also zwischen einem plötzlich aggressiven Ausgreifen mit einem unprovozierten Angriffskrieg auf der einen Seite und der Repression, die Russland schon seit einiger Zeit, aber jetzt natürlich verschärft erlebt. Das ist ein eigener Zusammenhang. Manchmal hat man ja gesagt, dass Mächte aggressiv werden, weil sie im Inneren instabil sind oder weil eine bestimmte innere Herrschaftslogik nach der Aggression verlangt, dass da also eine Interdependenz zwischen Außen und Innen besteht. Nun könnte man ja sagen, die Repression, die wir jetzt erleben, ist eine Reaktion auf einen Krieg, der als Blitzkrieg möglicherweise gescheitert ist und der deshalb eine Sorge vor der öffentlichen Meinung und einer Antikriegsstimmung vorbeugen will, indem man die öffentliche Meinung im Grunde genommen komplett ausschaltet aus dem Spiel. Also, dann wäre die innere Repression eine Folge der expansiven Politik. Oder könnte es auch umgekehrt sein, dass Putin eigentlich aus den Resten der noch vorhandenen Demokratie letztlich eine harte Diktatur machen will? Also, dass die Expansion, die Krim-Besetzung hatte ja auch eine Funktion der inneren Stabilisierung in Russland für seines Herrschaftsregimes. Also expandiert er nach außen, um seine Herrschaft zu befestigen, oder muss er seine Herrschaft jetzt repressiver werden lassen, weil sein Abenteuer nach außen stockt?
Beides ist im Grunde genommen richtig. Also bei der Krim-Annexion haben wir im Grunde genommen zumindest die Informationen, dass die russische Bevölkerung da mehrheitlich auch auf seiner Seite war. Also dass da im Grunde genommen eigentlich gar keine repressiven Maßnahmen nötig waren, weil er im Grunde genommen das selbst so stilisiert hat, aber auch man konnte dem glauben nach den Umfragen hier im Grunde genommen ein Auftrag seiner eigenen Bevölkerung gefolgt ist. Jetzt ist natürlich ganz klar, während des Krieges, also das Erste, was geopfert wird im Krieg, ist natürlich Information und Wahrheit, gerade in der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir natürlich noch ein Extrembeispiel während des Krieges, dadurch, dass diese Blitzkriegsstrategie nicht funktioniert hat, dass er im Grunde genommen jetzt das Internet abschaltet, dass er versucht, die Medien noch stärker auf sich zu zentrieren. Das ist natürlich eindeutig. Bei der russischen Politik der letzten 200 Jahre, würde ich fast sagen, war es immer so, dass im Grunde genommen innenpolitische Probleme, Reformprobleme immer mit außenpolitischem Abenteurertum oder mit außenpolitischer Expansion kompensiert worden ist. Umgekehrt ist es aber auch der Fall natürlich, dass diese repressiven Maßnahmen auch im Grunde genommen ein Kontinuitätsmuster haben. Also wir hatten immer ein Modernisierungs- und Liberalisierungsgefälle in Europa von West nach Ost. Also Russland war nie so frei wie im Grunde genommen die zentraleuropäischen Staaten. Also man ist quasi da auch Repression gewöhnt. Und auch Putin hat das ja sukzessive in den letzten Jahren aufgebaut. Also das war 2005, 2006, 2007, da fing ja diese Repression auch im Inland an. Und das wurde sukzessive vorbereitet. Deswegen auch so ein bisschen das Überraschen, gerade für Entscheidungsträger, die in historischen Kategorien denken, die das schon lange gesehen haben, diese Problematik. Also ich will nur Henry Kissinger zitieren, der im Grunde genommen schon 2014 gesagt hat, also dass hier eine Grenze überschritten ist, die man im Grunde genommen eigentlich hätte vorhersehen können. Also sozusagen repressive Maßnahmen gleichzeitig mit einer zunehmenden Expansion nach außen und dass man darauf eine Antwort finden muss. Während aber viele im Grunde genommen das immer sozusagen, ich weiß nicht, ob man das unter den Teppich gekehrt hat, aber man wollte es einfach nicht hören. Ja, man wollte das im Westen einfach nicht hören. Man hat weiterhin auf diese Möglichkeit Wandel durch Annäherung mit zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen hat man operiert. Gerade Nord Stream 2, ein klassisches Beispiel, wo man im Grunde genommen jeglichen Einwand der anderen Europäer auch, die im Grunde genommen darin ein politisches Instrument gesehen haben, das hat man einfach abgetan und gesagt, das ist ein rein wirtschaftliches Konstrukt, weil man offensichtlich das nicht sehen wollte, wie sich Russland dort entwickelt.
Herr Ruse, es ist ja ein Stück weit so, da würde mich Ihre historische Einordnung interessieren, wenn man Russland und China vergleicht, die beide einen antiwestliche Stoßrichtung aufweisen, dann sind ja die Wege, wie sie Macht entfalten, höchst unterschiedlich. China entfaltet Macht über die Entwicklung einer globalen Marktwirtschaft, die in wahrscheinlich absehbarer Zeit in der Stärke die USA überholen wird. Russland dagegen ist als Energielieferant zwar wichtig, wie wir sehen, aber hat es doch eigentlich versäumt, im Innern das Land wirtschaftlich zu modernisieren. Gibt es ein historisches Muster, dass Staaten, denen die innere Modernisierung, der Anschluss sozusagen an die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gelingt, dass sie vielleicht einseitig, wenn die Potenzen dafür da sind, die militärische Karte spielen, um das zu kompensieren, um das auszugleichen? Oder müssen wir damit rechnen, dass China irgendwann auch militärisch aktiv wird, wenn es meint, genügend wirtschaftliche Macht konzentriert zu haben? Also gibt es da Zusammenhänge in der historischen Forschung, die untersucht worden sind?
So ein klassisches Beispiel wäre beispielsweise das Osmanische Reich. Sozusagen der Siechtum des Osmanischen Reiches, was im Grunde genommen in der frühen Neuzeit auch ein Beispiel für die Modernität war, im Grunde genommen auch in vielen Bereichen eigentlich den Europäern überlegen, ist dann Ende des 18. Jahrhunderts im Grunde genommen, hat dann auch durch zunehmende Korruptionserfahrung im Grunde genommen ein Siechtum erfahren. Aber dieser Fall des Osmanischen Reiches, der dauerte zwischen 1774 und 1923. Also es dauerte sehr, sehr lange, bis dieses Imperium dann tatsächlich dann in sich zusammengebrochen ist, weil im Grunde genommen eigentlich auch das europäische Konzert im 19. Jahrhundert es geschafft hat, dieses Siechtum eines Großreiches gut zu moderieren. Also das zum Beispiel für eine Macht, die im Grunde genommen dann versucht, im Grunde genommen durch Kriege, also es gibt dann in der Zeit auch zahlreiche russisch-türkische Kriege, durch Kriege versucht im Grunde genommen dieses Modernisierungsgefälle wieder aufzufangen. Ja. Was China angeht und ob wir damit rechnen müssen, dass die auch expansionistisch werden, obwohl sie im Grunde genommen eigentlich das Paradebeispiel dafür sind, dass sie sich in den letzten 30 Jahren extrem modernisiert haben, ist natürlich schwer zu prognostizieren und Historiker tun sich schwer mit solchen Prognosen. Also ein historisches Beispiel dafür, moderne Imperien oder moderne Staaten besonders expansionistisch werden, fällt mir jetzt ad hoc nicht ein. Trotzdem würde ich davor warnen, China zu unterschätzen. Also China schaut sich gerade, glaube ich, ganz genau an, wie der Westen reagiert. Denn auch China hat ja nicht nur, ist ja nicht nur ein Inbegriff für Modernität, sondern China hat auch für sich selbst den Anspruch eines Imperiums und hat für sich beispielsweise selbst auch im Grunde genommen unklare Grenzen, wenn ich nur an Richtung Taiwan denke. Und hat auch für sich den Anspruch, den pazifischen Raum im Grunde genommen zu kontrollieren. Hat die größte Flotte inzwischen aufgebaut und setzt die ganz gezielt im Grunde genommen als Gegengewicht zu der amerikanischen Flottenpräsenz ein. Also ich glaube, es kommt viel darauf an, wie der Westen es jetzt schafft, im Grunde genommen diesen Konflikt zu moderieren, wie er es schafft, das Sanktionsregime gegen Russland knallhart durchzusetzen, wie dann auch China wiederum reagiert. Mhm. Denn eins ist klar aus der Geschichte, Autokraten, und da zähle ich jetzt Putin dazu, da zähle ich Erdogan dazu, da zähle ich aber auch im Grunde genommen die chinesische Führung zu, die lassen sich kaum durch Diplomatie im Grunde genommen eindämmen, sondern man braucht dazu zur Diplomatie immer auch im Grunde genommen die militärische Stärke. Oder das ist im Grunde genommen eigentlich ein Lehrbeispiel, was wir jetzt gerade erleben, dass dieser Satz nicht ganz so falsch ist. Denn der Westen hat die ganze Zeit auf zivile Macht gesetzt und ist damit gescheitert. Warum? Weil im Grunde genommen, was passiert einfach, wenn für die andere Seite das Militär eine Option darstellt?
Ja.
Das reicht schon im Grunde genommen für einen Konflikt.
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Zusammenhang. Und was die Reaktion des Westens angeht, möchte ich gerne gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber bevor es um den Westen und seine Reaktionsmuster, seine Reaktionsmöglichkeiten geht, frage ich mich auch wiederum, jetzt, wenn ich an historische Muster denke. Sie haben gerade so flüssig gesagt, China sei ebenfalls eine expansive Macht. Nun würde ein chinesischer Regierungsvertreter sagen, ihr Beispiel Taiwan ist kein Beispiel für Expansionismus, sondern das ist ja ein integraler Teil unseres Landes. Wir dehnen uns da nicht aus, wir nehmen uns nur, was uns gehört. Was man aber spürt und was man jetzt auch als Jurist beobachten kann, das sind im Grunde genommen Ausdehnungsbewegungen, die die Souveränität von Nachbarstaaten infrage stellt. Also ob die Ukraine NATO-Mitglied wird, entscheidet sie nach unserem Verständnis in eigener Souveränität. Und die NATO natürlich auch, ob sie aufnehmen will. Aber nicht ein dritter Staat, der zufällig eine Grenze zur Ukraine hat. Dahinter meine ich zu erkennen, und da würde mich Ihre Ansicht interessieren, Herr Rose, meine ich, ein Muster zu erkennen, das der deutsche Staatsrechtler Karl Schmidt 1939 in einer damals leicht zu durchschauenden Absicht formuliert hat, nämlich eine Großraumtheorie, die Souveränität der Staaten, die im Gravitationsbereich einer kontinental dominanten Macht liegen, eigentlich einschränkt und der dominanten Macht den Anspruch auf Raumordnung gibt und dann ein Interventionsverbot raumfremder Mächte ausspricht. Und so wirkt für mich mitunter die chinesische Politik. Die Amerikaner sind eine raumfremde Macht in Asien und sollen sich zurückziehen. Und China gestaltet den asiatischen Raum. Japan hat das in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg für sich so beansprucht. Und Russland beansprucht es in dem Raum der ehemaligen UdSSR eigentlich genauso. Kann man sagen, dass das ein auch völkerrechtlich gesehen konkurrierendes Projekt zur Idee des Westens von der souveränen Gleichheit der Staaten sind und dem Vertrauen in Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit und internationaler Organisation, ist das ein intellektuelles Gegenmodell, was womöglich, wenn wir Pech haben, Zukunft hat?
Das ist natürlich ein Gegenmodell der Ordnung, der internationalen Ordnung. Also wir haben im Grunde genommen die westliche internationale Ordnung ist eine regelbasierte Beziehungen zwischen den Staaten. Wir gehen im Westen aber auch davon aus, dass wir im Grunde genommen ganz klare Flächenstaaten haben, die sich durch Grenzen definieren. Über die Grenzen darf man nicht hinausgreifen. Das ist sozusagen der Konsens. Und was Sie gerade beschrieben haben, was China und also mit Taiwan oder jetzt auch Russland mit der Ukraine angeht, ist im Grunde genommen das imperiale Modell, die imperiale Ordnung. Also während wir unterscheiden zwischen einer hegemonialen Ordnung, das haben wir beispielsweise innerhalb der NATO, also da ist beispielsweise die USA ist der unangefochtene Hegemon, während die anderen aber gleichberechtigte Partner darstellen. In der imperialen Ordnung ist es so, klassisches Gegenbeispiel, der Warschauer Pakt, Russland ist nicht nur der Hegemon, sondern ganz klar der bestimmende Faktor und die anderen sind nur noch Vasallen, die haben gar kein Mitspracherecht. Ja. Und bei den Imperien ist es so, dass sie sich im Grunde genommen eben, das habe ich ja anfangs schon mal gesagt, keine typischen Grenzen haben, dass sie vor allen Dingen auch ihr Recht auszugreifen auf andere Staaten meistens historisch legitimieren. Jetzt muss man vorsichtig sein, gerade auch als Historiker, denn nicht die Geschichte ist es, die einen Staat zum Staat qualifiziert, ja, oder ein Staat zu sein. Da würden wir in Teufelsküche kommen. Also die gleiche Argumentation, also Putin spricht ja beispielsweise der Ukraine jegliches Existenzrecht überhaupt ab, weil die Ukraine angeblich schon immer zu Russland gehört hätte. Aber wenn wir uns auf diese Argumentation einlassen würden als Westen, dann könnte beispielsweise Deutschland, hätte Herr Scholz gegenüber Herrn Putin auch Königsberg verlangen können oder wir könnten gegenüber Frankreich Elsass-Lothringen verlangen. Also diese geschichtliche Dimension davon darf man sich auf gar keinen Fall, auf die schiefe Bahn begeben. Aber das ist ein klassisches Modell, wie Imperien argumentieren. Also China argumentiert ähnlich gegenüber Taiwan. Also es sind hier historisch gehöre Taiwan zu China und deswegen habe Taiwan gar kein Existenzrecht. Also Imperien, die beanspruchen für sich das Recht auf unbeschränkte Intervention in die Nachbarstaaten.
Das ist ja eigentlich eine interessante Einsicht, dass der Historiker, der Sie sind, sagt, dass ein Politiker, der historisiert, im Grunde genommen ein gefährlicher Politiker ist, weil er das Selbstbestimmungsrecht der Staaten ohne Rücksicht auf historische Herkunft und Legitimation besteht, in Abrede stellt. Also Historiker sollen historisieren, aber nicht Politiker. Könnte man das als Faustformel so zusammenfassen?
Ja, aber Politiker sollten sich der historischen Dimension bewusst sein. Also gerade der historischen Dimension ihrer Entscheidungen, aber auch der Prozesse. Und wie gesagt, die Legitimität von Staaten erfolgt nicht aus der Geschichte, sondern beispielsweise in der Ukraine durch die Volksabstimmung vom 1.12.91. Das ist sozusagen die Legitimität von Staaten. Dennoch, um im Grunde genommen Handlungsweisen, zu verstehen oder vielleicht auch so ein bisschen Gefahren vorherzusehen, muss man sich der Geschichte bewusst sein. Und es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, dass, wie gesagt, Politiker, die von Hause aus Historiker sind, wie Kissinger Gefahren hier gesehen haben, während Politiker mit naturwissenschaftlichem Hintergrund diese Gefahren offensichtlich nicht gesehen haben.
Also da kommt mir eine vor kurzem aus dem Amt geschiedene Kanzlerin in den Sinn, aber wir wollen nicht, wollen das nicht jetzt zu politischen Haltungsnoten jetzt verdichten, aber man muss, glaube ich, doch eine auch politische Frage für die Reaktion des Westens stellen. Wir hatten ja gerade gesagt, dass wir da nochmal drauf zurückkommen wollen. Viele Kommentatoren haben ja jetzt gesagt, der Angriffskrieg auf die Ukraine hätte den Westen so geeint wie lange nicht mehr. Das kann man gewiss so beobachten. Die Frage ist, ist der Westen auch in der letzten Konsequenz sanktionsfähig? Also von der militärischen Handlungsfähigkeit will ich nicht so sehr sprechen, die ist vor allen Dingen eine amerikanische. Aber was ist mit der Sanktionsfähigkeit? Könnte man sagen, dass Europa der letzten 20 Jahre, nicht nur Deutschland, aber gerade auch Deutschland und die EU, dass sie in den letzten 20 Jahren einer geopolitischen Naivität eigentlich aufgesessen sind, indem sie die Veränderungen, das Multipolarwerden einer immer als multilateral friedlichen Entfaltungsordnung verstandenen Welt nicht so richtig begriffen haben und keine richtigen Konsequenzen daraus gezogen haben. Immerhin hat sich 20 Jahre lang die EU sukzessive stärker in die Energieabhängigkeit von Russland begeben und das konnte man politisch vielleicht rechtfertigen damit, dass man zunächst glaubte, dass Russland auf die Art und Weise ja auch abhängig wird vom Westen und für Diplomatie zugänglich wird. Aber was wir heute erleben, da muss man sagen, diese Erwartung ist schon seit 2014 massiv enttäuscht worden. War der Westen, insbesondere Europa, die USA haben ja immer uns zugerufen, die Finger von Nord Stream 2 zu lassen, war es vor allen Dingen Europa und die deutsche Politik, die hier kein Format zur Weltpolitik, keine Eignung zur Weltpolitik gezeigt haben, sondern im Grunde genommen regional, provinziell unterwegs waren, obwohl sie glaubten, ein universelles Geschichtsprinzip zu verwirklichen?
Also Anspruch und Wirklichkeit liegen wohl kaum ferner als gerade bei der Politik, die Sie beschrieben haben, der letzten 20 Jahre. Also es liegt so ein bisschen im Wesen der Staatsmänner und Staatsfrauen in Europa, die sich der Politik der kleinen Gewinne verschrieben haben, in einem Hin- und Herschwenken einen Ersatz für Taten zu sehen. Also ich erinnere nur, dass sozusagen, wir haben zwar Nord Stream 2, auf der einen Seite wurde dann quasi von Deutschland auch gegenüber dem Widerstand vor allen Dingen der osteuropäischen Partner wie Polen oder den baltischen Republiken durchgesetzt. Und auf der anderen Seite wollte man gleichzeitig der Ukraine Solidarität zusprechen nach 2014. Das ist ein Hin- und Herschwenken, was natürlich überhaupt nicht passt. Gleichzeitig, Sie haben Geopolitik erwähnt. Also Geopolitik, das habe ich schon als Student und als Praktikant im Bundestag gelernt, ist im Grunde genommen ein Wort, was deutsche Politiker sehr, sehr ungern in den Mund nehmen, weil sie im Grunde genommen mit Haushofer zusammenhängen, mit im Grunde genommen auch dann, also Haushofers geopolitische Maximen, die Adolf Hitler dann für sich auch beansprucht hat. Und nur deswegen ist im Grunde genommen schon Geopolitik im Grunde genommen verbrannt gewesen, lange Zeit so zu denken oder auch überhaupt über deutsche Interessen zu sprechen. Mir fällt da im Grunde genommen den Fall unseres ehemaligen Präsidenten Köhler, der im Grunde genommen auf deutsche Interessen hingewiesen hat. Daraufhin wurde er in den Medien gleich als wilhelminischer Machtpolitiker diskreditiert. Also es sind beides. Also sozusagen die mediale Öffentlichkeit, die es verlernt hat, im Grunde genommen realpolitisch zu denken oder geopolitisch zu denken, in Interessenlagen zu denken und natürlich auch die Politiker, die sich da vielfach auch einen, ich sag mal, salopp einen schlanken Fuß gemacht haben in den letzten Jahren, vor allen Dingen, weil sie sich immer wieder auf die Sicherheit durch die Amerikaner verlassen haben. Ich denke nur an die Jugoslawienkriege, die ohne die Amerikaner natürlich auch nicht zu befrieden gewesen wären oder durchzuführen gewesen wären. Und gerade Deutschland hat natürlich von dieser berühmten Friedensdividende der letzten 20 oder 30 Jahren massiv profitiert, hat seine Verteidigungskraft fast komplett erodieren lassen, hat natürlich darüber auch sehr viel Geld gespart. Und ich denke, das ist jetzt der Punkt, dessen wir uns bewusst machen müssen. Wir haben jahrelang davon profitiert, von den wirtschaftlichen Beziehungen, von dieser besagten Friedensdividende. Ich habe es selbst mal in den letzten Tagen mal so überschlagen. Allein an Verteidigungskosten haben wir in den letzten 20 Jahren circa über 1,5 Billionen Euro gespart. Das ist wahrscheinlich den Preis, den wir jetzt zahlen müssen.
Woran gemessen? Am 2%-Ziel? Oder wie kommen Sie zu dieser Summe?
Ich habe verglichen, was wir bis 1989 für Raten am Bruttoinlandsprodukt ausgegeben haben. Das war immer so um die zwischen 3-4%. Und dann ist das im Grunde genommen in den 90er Jahren auf 1,2% gefallen. Und wenn man die Raten von der 1980er Jahre zugrunde legt, hätten wir im Grunde genommen immer einen verdoppelten Haushalt gehabt in den letzten 20 Jahren. Ja, okay. Und wenn man das akkumuliert, kommt man im Grunde genommen das ist natürlich eine etwas hemdsärmliche Rechnung, die ich hier anstelle, aber kommt man ungefähr auf diese Summe. Ja. Dann kommt noch hinzu natürlich der Inflationsausgleich, aber es sind unfassbare Summen, die wir hier gespart haben, im Wissen, dass uns die Amerikaner im Notfall verteidigen werden.
Ja. Ein interessanter Gedanke.
Und das ist natürlich so ein Trittbrettfahrertum, was auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bei verschiedenen Gelegenheiten in den letzten Jahren immer wieder angeprangert hat. Ischinger ist hier gemeint, der tatsächlich vom Trittbrettfahrertum Deutschlands gesprochen hat. Und da ist wohl kaum, das ist wohl kaum zu leugnen. Und diese Abhängigkeit, das ist letztens in den Medien nochmal gekommen, dieser Auftritt von Heiko Maas und dem Chefdiplomaten Heusgen, wie sie sich über Trump lustig machen, der im Grunde genommen auf diese Abhängigkeit hinweist und dann im Grunde genommen im Interview nachher sagen, also Deutschland ist gerade im Energiesektor überhaupt nicht abhängig von Russland. Also da fällt einem dann wirklich auch, ich sag mal jetzt als Bürger, ich spreche jetzt nicht unbedingt als Historiker, dann nicht mehr viel zu ein.
Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man sieht, dass ausgerechnet ein Donald Trump hier näher an der Wirklichkeit gelegen hat als diese versierte deutsche Außenpolitik. Ja,
ja, und wir haben und es ist im Grunde jetzt ein Offenbarungseid von 20 Jahren Außenpolitik Deutschlands, der jetzt kommt, weil wir im Grunde so abhängig sind, dass wir jetzt die harten Sanktionen, jetzt werden wir in Europa sogar isoliert im Grunde genommen, dass wir im Grunde genommen diese harten Sanktionen wegen der Gasabhängigkeit nicht mittragen können.
Ja, ja. Herr Rose, wir wollen am Schluss möchte ich eine Frage stellen, die bei einem Historiker, ich weiß, komplett unzulässig ist, weil Sie sind ja Sie repräsentieren eine Wissenschaft, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt und nicht mit der Zukunft. Aber wir wissen eben alle, dass das Wissen um die Vergangenheit, um Strukturen, um Ordnungsmuster der Vergangenheit, dass das manchmal eben auch befähigt, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nun werden wir gerade Zeuge eines wirklichen Unabhängigkeitskampfes. Das ukrainische Volk ficht eigentlich für die Idee von Freiheit und demokratischer Selbstbestimmung. Wird sich dieses Prinzip durchsetzen? Wird das Putin niederwalzen? Oder ist das der Auftakt für das Ende des alternden Putins?
Also da würden mir zwei Dinge erstmal einfallen. Also erstmal natürlich, die Geschichte ist kein Leitfaden. Liefert nicht mal irgendwie befriedigende Analogien. Aber die Geschichte lehrt durch Beispiele. Also was den Westen angeht, müssen wir uns tatsächlich jetzt das Beispiel von München 38 vor Augen führen, als man auch im Grunde genommen das Sudetenland abgegeben hat an Adolf Hitler und im Grunde genommen dann daraus die Zerschlagung der Resttschechei erfolgt ist. Also das ist die Warnung. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich kurz vor 12. Man muss definitiv dagegen halten, weil es geht hier um die Urfragen unserer Freiheit. Was die Ukraine angeht, da würde ich auch sagen, dass Putin den Krieg eigentlich schon verloren hat. Also es gibt, glaube ich, nichts Schwierigeres militärisch gesehen als Häuserkampf, Guerillakrieg. Und es deutet vieles darauf hin, dass das jetzt sich so entwickeln wird. Zumal es auch jetzt immer mehr Berichte gibt von Söldnern aus Kanada und aus anderen Ländern, die im Grunde genommen die Ukraine unterstützen. Das heißt also, militärisch hat er das verloren. Die Frage ist jetzt, ich sehe es zumindest nicht, ohne Gesichtsverlust aus der Geschichte rauskommt, wird er zum Äußersten greifen und Massenvernichtungswaffen einsetzen. Wird er im Grunde genommen eine Politik der verbrannten Erde in der Ukraine durchfechten. Das ist sozusagen die große Gefahr, weil er einfach sieht, dass er nicht weiterkommt. Jetzt kommt noch hinzu, das Wetter spielt jetzt auch ganz ihm nicht in die Karten. Also dieses berühmte Tauwetter, welches in der Region im Grunde genommen schon viele militärische Operationen in der Vergangenheit zunichte gemacht hat, kommt jetzt auch. Also die Panzer bleiben stecken im Morast, die kommen gar nicht weiter. Ja. Also wird er versuchen, im Grunde genommen über Massenvernichtungswaffen, über Vakuumbomben versuchen, dieses Land vollkommen zu zerstören, wird er dazu greifen, auch flächendeckende Kriegsverbrechen zu begehen. Oder gibt es jemand, der innerhalb Russland ihm Einhalt gebietet? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung auch vieler, dass im Grunde genommen er ist ja so alleine, so autokratisch, dass im Grunde genommen er sich auch völlig isoliert hat, dass im Grunde genommen hier das russische Militär ihm in den Arm fällt, weil von der Bevölkerung, glaube ich, da ist der Druck noch nicht hoch genug. Die andere Hoffnung wäre, dass China vielleicht auch auf den Sanktionskurs einschwenkt, aber da ist, glaube ich, noch nichts in Sicht.
Okay.
Also das sind so die Prognosen.
Ja.
Ich kann nur sagen, also historische Beispiele vom Häuserkampf und so gehen immer schlecht aus.
Gut. Ja, gut oder schlecht. Keine Perspektive, die uns Trost geben könnte oder das Herz erwärmen. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja da, um zu analysieren und um zu erkennen. Und ich glaube, Sie haben unserer Erkenntnis hier wirklich geholfen. Ich bedanke mich dafür, Herr Rose.
Alles ich bedanke gut. mich.
Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.